Ihr kennt bestimmt so Sprüche, dass man sich immer sagt, wie Hauptsache gesund, ja, Hauptsache gesund. Dumm ist nur, wenn man nicht gesund ist. Dann sagt der Satz nämlich, dann hast du die Hauptsache verpasst, ja. Wir wissen zwar, was gemeint ist, wenn ein Baby geboren wird und du guckst den Kinderwagen auch, ja, wie schön, dann sagen die Nachbarn, ach, wie süß und Hauptsache gesund. Ich weiß ja, was die meinen, ich nehme denen das gar nicht krumm. Aber wenn man über diesen Satz, den du oft gehört hast, mal nachdenkst, denkst du, der ist eigentlich ziemlich traurig. Was ist denn, wenn du nicht mehr gesund bist? Was ist denn, wenn du irgendwann Diabetes hast oder sonst irgendwas hast? Oder eine Diagnose bekommst, wie ein Mann bei uns im Dorf, der hat ganz schwer Parkinson, ja? Ja, und dann hast du die Hauptsache vorbei, oder was? Das sind so Sprüche, wo man denkt, ja, ich bin aber nicht ganz gesund. Körperlich vielleicht oder psychisch nicht. Belastbar mit irgendwas oder ich schleppe Depressionen mit mir rum seit Jahren. Da habe ich die Hauptsache verpasst. Man sagt ja auch schon mal so, Geld macht sexy. Dumm ist auch nur, wenn man keins hat. Ja, dann kannst du nicht die schönen Autos fahren, die anderen fahren und die Häuser bauen, die sie bauen und die Klamotten anziehen, die sie anziehen, dann bist du eben anders. Dann denkst du, das sind die ganzen Coolen und ich bin halt einfach nicht cool, weil ich habe nicht so viel Kohle wie die anderen. Man sagt so 90, 60, 90, das sind die Modelmaße, ja, die so gelten und wenn du die halt nicht hast, dann bist du halt hässlich. Versteh, wie ich meine, ja? Das ist so, das Plakat zeigt dir, so muss man aussehen, ja? Da war ich unterwegs und da hängt ein großes Plakat, da war so ein Frauenhintern drauf, ich sag das mal ganz salopp, und da stand drauf, so einen Po bekommt man nicht vom Draufsitzen. War Werbung für ein Fitnessstudio. Das will uns ja vermitteln, dass du so aussiehst, musst du was für machen, weil so musst du aussehen. Wenn du so nicht aussiehst, dann bist du nicht schön. Kriegst auch keinen Typ ab und so. Also wir kriegen mit vielen Dingen vermittelt, so muss das laufen und wenn das so nicht ist, dann hast du verloren. Wo wir sind, ist vorne. Dumm ist nur, wenn du nicht vorne bist. Wenn du in der Klasse nicht der Klassenbeste bist, wenn du nicht der Schnellste bist und nicht der Erfolgreichste bist, dann bist du halt eben nicht vorne. Das sind ja so ein paar so Redewendungen, Sprüche, die ihr vielleicht alle kennt. Aber das hat ja reelle Gesichter. Das ist ja eine wahre Geschichte, die großes Leid hat für viele Menschen im Leben. Ihr kennt bestimmt aus den Nachrichten diesen Fall mit der Luise, ja, in Freudenberg. Habt ihr mitbekommen hier oben auch, ja? So, da wo dieses Freudenberg ist, da bin ich geboren, in Siegen. Das gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Und kurz bevor das passiert ist, ein paar Wochen war ich noch 3, 4, 5 Kilometer davon weg. Das ist ein Krankenhaus, da habe ich noch jemand hingefahren, der eine Behandlung hatte. So klein ist die Welt, sagen wir schon mal. Und nach diesem Fall haben wir auch Schulmobbing mitbekommen, so über eine unserer Töchter. Grundschule, 4. Klasse. Und da war eben ein Mädchen, die hat man mitgenommen auf dem Schulhof und hatten die Kinder ein Grab gebaut, so aus Stöcken. Und dann haben sie gesagt, guck mal, das ist dein Grab. Dann haben sie gesagt, wir stechen dich ab. Und da sind ja Kinder, jetzt kann man sagen, ja gut, darf man alles nicht so ernst nehmen. Ja, kann ja sein, aber dann wird es sehr, sehr unschön. Die haben dem Mädchen gesagt, du kannst ja gar nicht mehr hässlicher werden. Du bist schon so hässlich, du kannst nicht mehr hässlicher sein. Und da ist ja was im Menschen drin, das du nicht bändigen kannst. Da denkst du, da ist eine Macht am Werk, die ist unheimlich, die ist unsichtbar, die ist aber da. Menschen sind Bestien können wir sein, ja, und Kinder können schon so fies sein, so gemein, ja. Man sagt ja schon mal so, an Mobbing haben alle Spaß, bis auf einer, ja. Und wenn du der eine bist, dann will dich niemand. Das kriegst du halt zu verstehen gegeben. Da wissen wir von einer junge Frau ist noch übertrieben, war ich da noch eine Jugendliche, deren Vater mal über seine Tochter gesagt hat, bei der hätte ich besser ein Kondom benutzt. Unter den Zeilen, besser werde ich, gäb's gar nicht. Du nervst eigentlich, will ich eigentlich gar nicht haben. Und solche Sprüche, die tun sehr, sehr weh. Ja? Die stehen uns auch nicht hier oben drauf, aber das ist wie eine Prägung, die Menschen haben, die wir mit uns rumschleppen. Mich will niemand haben. Und da ist eine Frage, ist das wirklich so? Ja? Und es wäre sehr trostlos, wenn ich jetzt sagen müsste, ja, gibt echt keine Hoffnung mehr. Ja? Bernd hat gesagt, das ist ein Abend der Hoffnung. Und wenn das so ist, dann suggeriert das ja schon, dann gibt es aber auch welche. Ja? Und ich möchte mit euch jetzt zwei Geschichten aus der Bibel anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie geübt ihr im Bibellesen seid. Das macht aber auch nichts, ich lese langsam und dann möchte ich euch ganz kurz zu diesen Bibeltexten was sagen. Wir gucken uns das einfach an wie eine Medaille von zwei Seiten, diese beiden Geschichten. Die erste aus Lukas 13, da steht in Lukas 13, Vers 23 folgender Text. Vers 9, Vers 10. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Sabbat ist der heutige Samstag. Synagoge war so ein Versammlungsraum von den Juden. Da war Jesus und lehrte das Wort Gottes, hat gepredigt. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und ganz unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist befreit von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sogleich richtete sie sich auf und verherrlichte Gott. Ich lese noch Vers 16. Diese aber, die Frau, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre sollte sie nicht von der Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Ich habe jetzt nur auszugsweise die Geschichte gelesen, nicht den ganzen Text, aber das soll soweit reichen. Kann sich das vorstellen, Jesus Christus predigt in der Synagoge, da trafen sich die Juden, da wurde die Tora, das Alte Testament gelesen, es waren so Buchrollen, keine Bücher wie heute. Und jetzt muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie viele Leute da waren, keine Ahnung. Aber es gibt eine Stelle in der Bibel, da wird gesagt, der Herr Jesus war in der Synagoge und bemerkt, wie die Leute die ersten Plätze einnahmen, ja, so sehen und gesehen werden, ja. Da saßen die Schönen und die Reichen, die Einflussreichen, die saßen vorne, ja. Und wo diese Frau saß, wird nicht gesagt. Aber die war zusammengekrümmt und die war unfähig, sich aufzurichten. Die hängt da so zusammengekauert, vielleicht irgendwo am Rand, bestimmt nicht in der ersten Reihe. Die konnte man vielleicht noch nicht mal richtig sehen, ja? Wenn es irgendeiner von euch da hinten sich jetzt mal so bückt, so bis auf Tischhöhe, weil du dich nicht aufrichten kannst, dann würde ich dich vielleicht kaum sehen. Also ganz unauffällig, irgendwo da am Rand saß auch diese Frau, aber bestimmt nicht in der ersten Reihe. Und jetzt ist die dabei und jetzt, worum es mir in der ersten Geschichte geht, diese Frau war da, wo die anderen auch waren. Und die ist da hingekommen und die sagt in dieser ganzen Szene erstmal gar nichts. Die macht nicht auf sich aufmerksam. Jesus stand jetzt vielleicht hier, wo ich stehe, ja, predigt und die Frau hat nicht gesagt, hier hinten, ich, mir geht's schlecht, bitte hilf mir, hat die gar nicht gesagt. Vielleicht ist sie in die Synagoge gekommen, wie du jetzt hier hin und du hast null Anspruch. Null. Vielleicht bist du erwartungslos hier hingekommen, das kann ja sein. Du erwartest einfach nichts. Weil du denkst, ja, wie sollte dieser Jesus mir helfen? Wie sollte das tun? Und diese Frau sitzt da und jetzt finde ich das einfach bemerkenswert und das ist das, worum es mir im Ersten geht. Die Frau ist völlig passiv, die macht gar nichts. Die ruft nicht, die bittet nicht um Hilfe, nichts. Ist nur gekommen mit all den anderen. Und jetzt ist eine Frage, der Herr Jesus, mein Heiland, wen sieht er? Ja, der hat die ganzen Reichen und Schönen, hat er auch alle gesehen. Aber diese Frau da hinten, die vielleicht gedacht hat, niemand will mich. Niemand will mich. Kein Mann findet mich schön, weil ich bin da einfach total gebückt. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich bin keine Ehefrau, ich bin keine Hausfrau. Mich kannst du einfach nur vergessen. Mein Leben ist eigentlich einfach überflüssig. Von wie vielen Leuten ich schon irgendwelche Selbstmordgedanken gehört habe, wo man sagt, ich störe nur, ja? Ich könnte am besten einfach gerade einfach verschwinden. Ich mach Schluss mit dem Leben. Und die hatte mit Sicherheit keine Hoffnung. Die hatte auch keinen Ausblick, der jetzt schön war. Aber jetzt finde ich das so faszinierend, dass hier das Wort steht und als Jesus sie sah, der hat die anderen alle auch gesehen. Aber der sieht diese Frau, versteht ihr? Das ist einfach schön. Da, wo wir hinweggucken, geh mal hier irgendwie durch Celle, ich war hier noch nicht so oft, gerade eben ein bisschen unterwegs, ja, oder durch eine deutsche Großstadt, da gibt es Leute, an denen gehen wir vorbei. Da gibt es Leute, die gucken wir auch nicht an. Da gibt es Leute, über die ärgern wir uns. Man denkt, wie siehst du denn aus? Sitzt hier rum und bettelt, geh mal was arbeiten. Wisst ihr, wie ich meine, so diese Gedanken, die in unserem Kopf so rumgeistern. Und jetzt möchte ich euch einfach jemand zeigen, der so nicht denkt. Der so nicht denkt. Der sieht die Leute in der letzten Reihe. Der sieht die, die keine Hoffnung mehr haben, sondern Liebe zu Menschen hat wie kein Zweiter. Das ist einfach wunderbar, ja. Wenn du denkst, niemand will mich, er will dich doch. Und er sieht dich, wisst ihr, jetzt nicht nur hier sitzen, sondern wir haben ja alle eine Lebensgeschichte mit uns rum, die wir mit uns rumschleppen und wir haben eben Erlebnisse und Prägungen, die uns einfach Mühe machen. Und der Jesus sieht diese Frau und jetzt ruft er sie, hat keinen anderen da gerufen. Kein anderer ist gerufen worden von ihm. Jetzt ruft er nur die Frau da hinten vielleicht aus der letzten Ecke. Die konnte sich vielleicht nicht mal richtig aufrichten und gucken. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Die hätte jetzt sagen können, oh nee, das ist mir peinlich, bleib lieber sitzen, vielen Dank. Aber jetzt macht sie was Wichtiges. Der Jesus sagt, um dich geht's da hinten. Komm doch bitte mal nach vorne. Er ruft sie und jetzt macht die Frau das, ganz ohne Aufsehen. Die gibt sich förmlich die Blöße und kriecht hier durch den Mittelgang vorne da in die Mitte. Die ist zu dem Herrn Jesus hingekommen. Er legt ihr nachher die Hände auf. Die muss in greifbarer Reichweite. Guten Abend, hallo. Komm rein. Bring noch einen Döner mit. Sieht zumindest so aus. Okay. Schön. Die Frau ist in greifbare Reichweite zu dem Herrn Jesus gekommen. Und dann steht sie da und der Herr Jesus legt ihr die Hände auf und sagt vorher, Frau, du bist befreit von deiner Schwäche. Und sogleich, sofort richtet die Frau sich auf und verherrlicht Gott. Jetzt sagt sie was. Was die gesagt hat, steht hier gar nicht. Aber wir müssen uns das einfach vorstellen, da kommt eine Frau, die keiner wollte, ja, Abstellgleis. Und aus diesem Leben macht der Herr Jesus was. Dieser Frau hilft er. Und ich möchte das jetzt kurz erklären, was ich meine und auch was ich nicht meine. Ich meine nicht, wenn du jetzt hier bist und sagst, ich habe so furchtbar Migräne, ja, nimmt dieser Jesus mir die weg, dann fahre ich nach Hause und habe ich nie wieder Migräne. Das darf ich dir gar nicht predigen, wisst ihr? Das finde ich sehr, sehr gefährlich, wenn man sagt, ja, Jesus löst alle Probleme, die du gesundheitlich hast und du wirst 500 Jahre alt und stirbst nicht. Das kann ja keiner sagen, wisst ihr? Es kann sein, man bekehrt sich, man kommt zu dem Herrn Jesus Christus, ich erkläre das gleich, und die Migräne bleiben, ja? Ich verkündige euch nicht eine körperliche Heilung. Aber wenn man jetzt Dinge im System hat, erlebt hat, wie geht man damit um? Und der Jesus interessiert sich für die Wunden der Vergangenheit, für die Narben, die irgendwelche Erlebnisse hinterlassen haben. Ich hatte jetzt, wann denn, vor 2-3 Tagen noch einen Mann im Auto, einen Anhalter an der Straße. Den halte ich an, der hieß Josef, war starker Raucher. Ich habe nachher das Fenster runtergemacht und den Wagen so ein bisschen durchgelüftet, ja. Um aus unserem Familienauto den doch strengen Geruch wieder rauszukriegen. Aber dann, ich wollte in Ort und ich hatte so 5-6 Minuten. Und da denke ich, ach, mit dem würde ich doch jetzt auch gerne mal über den Jesus sprechen, ja. Geht es ja nämlich drum. Und er sagt, ich bin früh verrentet und dies und das und Rücken kaputt und ich habe posttraumatische Belastungsstörungen. Ich war im Jugoslawienkrieg. Also er hat gekämpft an der Front, ja, als, weiß ich nicht, Anfang 20-Jähriger, Anfang Mitte 20, und er sagt, ich habe Menschen erschossen. Und das musste einfach verarbeitet kriegen. Der hatte eine Patronenhülse um den Hals und hat er gesagt, die hier, die hat meine Schädeldecke gestriffen. So nah am Tod vorbei. Bernd hat das gesagt, muss nicht Zugunglück sein, muss auch nicht die Front sein, das kann einfach ein Schlaganfall sein, aber so weit sind wir weg. Aber diese Dinge, diese Traumata, die ein Mensch mit sich rumschleppen kann, die hinterlassen ja Wunden, auch wenn wir vielleicht von anderen Schlimmes angetan haben. Da ich Kontakt zu einer Frau, die den Herrn Jesus Christus als ihren Retter angenommen hat, die hat förmlich das erlebt, was jetzt hier steht. Ja? Die hat Dinge erlebt, für die sie nichts kann, wie diese Frau. Diese Frau, warum die das hatte, wird ja gar nicht gesagt. Hier steht ja nicht, die hat sich schlecht ernährt und deswegen war die krank. Steht hier nicht. Ich möchte das mal einsetzen für Dinge, für die wir nichts können. Du hast Dinge erlebt, dafür kannst du nichts. Im Elternhaus Dinge erlebt, dafür kannst du nichts. Du hast dir dein Elternhaus nicht ausgesucht. Vielleicht hast du Warum-Fragen gestellt, noch und nöcher. Vielleicht bist du sogar sauer auf Gott, ärgerlich auf Gott. Das kann ich verstehen. Aber diese Frau, mit der ich sprach, die hat das nicht klar gesagt, aber sie hat das angedeutet. Sie meldete sich, weil ihr Vater lag im Sterben. Und sie hat von ihrem Vater schlimme Dinge erlebt. Missbrauch, Vergewaltigung, irgendwie sowas in die Richtung. Und jetzt war der Vater kurz davor zu sterben. Und sie hat eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, hat Vergebung ihrer eigenen Schuld. Und jetzt hat sie ihrem Vater keinen Kontakt mehr. Seit Jahren hat sie einen Brief geschrieben oder eine E-Mail und hat geschrieben, ich vergebe dir. Das ist keine normale Reaktion, versteht ihr? Das sind Wunden auf einer Seele. Da sind Dinge passiert, die du dir im Kopf kaum vorstellen kannst. Und dann bringt es einen Mensch, eine Frau fertig, ihrem Peiniger, der noch ihr Vater ist, zu schreiben, ich vergebe dir. Das ist das, was ich meine. Diese Dinge, die wir erlebt haben, die sind nicht morgen gelöscht. Aber du hast jemanden, der sie kennt. Der Jesus musste nicht fragen, du da hinten, was hast du denn? Der wusste das genau, der weiß es von dir auch. Der weiß genau, was du hast, ohne dass du ihm das sagst. Weil alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen ist, sagt die Bibel in Hebräer 4. Er kennt unser Herz, weiß genau, was los ist. Und jetzt kommt er und er möchte helfen, mit der Vergangenheit, für die du vielleicht nichts kannst, umzugehen. Und wenn du jetzt hier bist, wie diese Frau auch, dann möchte er dir doch aktiv sagen, aber mir liegt an dir. Wenn dich niemand will, aber ich will dich. Ja? Im Titusbrief heißt es, dass unser Heiland Gott Menschenliebe hat. Wisst ihr? Menschen haben ganz viel Hass untereinander, ganz viel. Aber ein Heiland Gott wird gesagt, er hat Menschenliebe. Da ist die Gnade Gottes erschienen, heilbringend für alle Menschen. Gnade hat man nicht verdient. Gnade ist geschenkt. Und wisst ihr, wenn Menschen schlimme Dinge antun, dann kann man schon fragen, warum, gell? Aber wisst ihr, das ist, weil der Mensch ein Sünder ist. Diese Frau, hier wird gesagt, die der Satan gebunden hat. Da lief ja nicht der Teufel nebenher, versteht das schon. Aber dieses Leiden, was die Frau hatte, wird zurückgeführt auf den Teufel. Was ist denn damit jetzt gemeint? Wisst ihr, den Teufel gibt's. Der ist nicht eine Erfindung der Kirche, um Leuten Angst zu machen. Da geht's gar nicht drum. Sondern der Teufel ist, ich sag das mal so, der Gegner Gottes. Und der will nicht, dass es Menschen gut geht. Der will Menschen kaputt machen. Und das macht er auf ganz viele Art und Weise. Wie der das macht, das ist dem ganz egal. Hauptsache, er macht Menschen kaputt. Und diese Frau, die hat er doch fast kaputt gekriegt. Und wenn einer einem anderen was Schlimmes antut, dann ist das Ergebnis einfach Schaden, Zerstörung. Sünde macht Menschen kaputt. Da machen Menschen auch das Leben anderer kaputt. Und die können sich gar nicht dagegen wehren. Aber wisst ihr, Gott weiß das. Auch wenn man als Kind Dinge erlebt hat. Der Jesus sagt, Wer einem dieser Kleinen etwas antut, es wäre besser, man würde einen Mühlstein, wo man das Mehl mitgemahlen hat, die Dinger sind sauschwer, um den Hals legen und man würde ihn ins Meer versenken. Weißt du, was dann passiert? Da ertrinkt man nicht. Weißt du, was dann passiert? Man wird zerdrückt. So schnell gehst du unter Wasser. Stirbst dich an Sauerstoffmangel. Sondern du sinkst so schnell unter Wasser, dass du unter großem Druck. Also so empfindlich ist Gott mit dem Leid, was Kleinen angetan wird. Jetzt kann man fragen, ja, warum macht er denn nichts dagegen? Ja? Ich habe schon Leute getroffen, die Dinge erlebt haben, die kann ich eine Stunde Geschichte erzählen. Da geht es ja nicht drum. Aber das ist halt echt. Und da musst du nicht weit wegfahren. Das gibt's. Das kann auch in ganz nettes Gewand gekleidet sein. Man kann finanziell gut dastehen und doch schlimme Dinge erlebt haben. Aber darum geht es mir, dass Gott weiß, der Mensch ist ein Sünder und es passieren schlimme Dinge. Und wenn es dir so passiert ist und du kannst nicht mal was dafür, dass du auf dem Abstellgleis dich fühlst, dann sagt er, ich weiß, aber ich helfe dir, mit den Folgen umzugehen. Ich kann dir helfen und ich möchte das auch tun. Wisst ihr, dann passiert was, dass wir eben fähig sind, so zu vergeben wie die Frau. Das kann man ja nicht. Da hat man Rachegedanken, da empfindet man Hass, Ablehnung, Abscheu. Das ist eine normale Reaktion. Aber dass du es übers Herz bringst, deinem Vater zu schreiben, ich vergebe dir, da ist was anderes für nötig. Und das hat zu tun mit dem, sag ich mal im übertragenen Sinn, was diese Frau erlebt hat, dass du selbst von dem Herrn Jesus geholfen kriegst. Und dann war die fähig, sich aufzurichten. War die vorher nicht gekrümmt? Der sahst du auch irgendwie an, mit der ist was. Die war unfähig, sich selbst aufzurichten. Die konnte das nicht selbst. Wenn du die angefeuert hast, jetzt mach, so ein Indianer kennt keinen Schmerz, mach doch mal und so, brachte nichts. Die brachte das nicht fertig, sich aufrecht hinzustellen. Der Satan hat sie gebunden und dann sagt der Jesus, dass sie gelöst wurde von ihrer Fessel. Das ist wie ein Strick. Wisst ihr, der Teufel bindet Menschen mit allen möglichen Stricken überall fest. Die Bibel redet von der leicht umstrickenden Sünde auch, ja? Ich meine, Kontakt zu einem Zigeuner. Der fuhr Schrotti, kennt ihr das? So Schrottbimmelwagen. Gibt es die in Celle auch? Ja? Gibt's die? Haben die auch hier die Melodie wie sonst im Rest Deutschlands auch?
Unterschiedlich.
Bei uns, ich bin nicht gut im Singen, ich mache das jetzt auch nicht vor, aber die haben bei uns so eine ganz bestimmte Melodie oder so eine Glocke, womit die so bimmeln. Aber der kam aus Bayern, jedenfalls hat er lange Zeit gelebt und war auch im Knast und tätowiert und Drogen und alles und auch schlimm groß geworden. Und der fuhr dann ein bisschen so Schwatz vom Finanzamt, so Steuern bezahlen wollen wir keine, fuhr der dann seinen Schrottibus, bis irgendwann das Finanzamt mal gemerkt hat, was er da machte und dann kriegte der eine Strafe und Steuernachzahlung. Ja, und damit er weiter Schrotti fahren kann, hat er einfach den Wagen auf seine Frau oder seine Freundin angemeldet. Weil wenn du Steuerschulden hast, darfst du kein Auto anmelden. Ja, musst erst Steuer bezahlen und dann kannst du Kfz-Steuer wieder auf deinen Namen. Ja, jetzt ging die Beziehung kaputt. Ja, und jetzt lief der Wagen auf die Dame und dann war die Dame weg und der Wagen auch. Das ist das, wie ich meine. Versteht ihr, da kommt auf die Steuerschulden, auf die kaputte Beziehung, kommt eins zum anderen und so. Dann hat er sich mal geärgert über einen Metzger. Ein Metzger hat ihm versprochen, du kannst dir viel Edelstahl holen. Ich habe ein paar alte Maschinen, die kannst du haben. Und dann war ein anderer Schrottibus vor ihm da. Ja, und dann hat er sich mit einem Mann da so gezankt, den hat er gepackt und hat ihn durch so eine S-Bahn-Haltestelle geworfen. Einfach so durch die Glasscheibe durch. Dann hat er mal ein bisschen im Knast gesessen. Wisst ihr, da kommt auf eins aufs andere und dann denkst du, ich bin ganz unten. Mit meinem Leben kann niemand mehr helfen. Und es kann doch. Und das ist die Botschaft, die der Jesus hat. Da gibt es keine hoffnungslosen Fälle, da gibt es auch nicht zu schwer und zu schlimm und zu viel. Das gibt es einfach nicht. Die erste Seite der Medaille ist einfach passiv sein. Du machst gar nichts, du sagst gar nichts, du bittest gar nicht, aber er kommt zu dir. Die erste Seite der Medaille ist nicht Dinge, die unbedingt du getan hast, sondern ich möchte vielmehr sagen, die du vielleicht erlebt hast, für die du nichts kannst, wo du sagst, ich habe aber Mühe damit. Und jetzt drehen wir die Medaille rum, jetzt gucke ich noch auf eine andere Seite mit euch drauf, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7. Ich lese das nicht alles, damit die nicht so geübte Bibelleser sind, mir jetzt nicht einschlafen, aber ich erkläre das kurz. Lukas 7, Abvers 36, da ist ein Mann, ein Pharisäer. Das waren so fromme Leute, das war die Oberschicht der Gesellschaft, die hatten es richtig geschafft. Und so einer lädt den Herrn Jesus Christus zum Essen ein. Kommst du mit mir zum Essen? Jesus Christus sagt ja. Und früher hatte man nicht hier so Tische wie hier, sondern da lag man zu Tisch. Die hatten also irgendwie so niedrige Tische, man lag so auf Polstern mit dem Oberkörper zum Tisch hin. Und jetzt war es normal eigentlich, dass ein Gastgeber den Gästen Wasser anbot, dass die sich die Füße waschen. Früher gab es ja nur Sandalen, keine Sneakers. Und da hat sie dreckige Füße, wenn du irgendwo hinkamst. Dann war es eigentlich üblich, man wäscht sich die Füße. Und das hatte der Gastgeber einfach geschlabbert. Der hatte quasi so zwischen den Zeilen gesagt, Jesus hat ihn zwar eingeladen, war ja eine bekannte Persönlichkeit, können wir ja sagen. Den mal zu Gast zu haben, das war schon was. Aber er wollte ihm doch sagen, ich halte eigentlich gar nichts von dir. Das war so, ja. Und jetzt liegen die da so beim Essen und in dieser Stadt ist die Rede von einer Frau. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch liege. Sie erfuhr das. Man sprach also darüber, da und da, hier, da, in dem Ort, in dem Haus, da, bei dem Simon, da ist Jesus eingeladen. Und das hat die Frau mitbekommen, da sprach man drüber. Die schien gewusst zu haben, wer das ist. Die schien von ihm gehört zu haben. Und jetzt schlägt der Frau das Herz doch bis zum Hals. Denn die Bibel sagt, dass sie eine Sünderin war. Alle Menschen sind Sünder, sagt die Bibel auch. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt. Der Simon, alle anderen Leute da im Haus, außer der Herr Jesus. Die Sünderin in der Stadt auch, aber die wird hier extra eine Sünderin genannt. Das war nämlich eine stadtbekannte Sünderin. Die war bekannt für ihren Lebensstil. Das waren nicht nur Sünden in Gedanken und irgendwie mal ein unfreundliches Wort. Die wird irgendwie in einem Lebensstil gelebt haben, dass du gedacht hast, das, also die da, das Flittchen von drei Straßen weiter, die meinst du, ach so. So eine war das, ja. Und jetzt schlägt das Herz bis hier oben hin, dass sie denkt, es ist der Jesus da. Das ist doch der, der die Sünder nicht wegschickt. Das ist doch der, wo die Zöllner und die Sünder, der Abschaum der Gesellschaft, die niemand mehr haben will, die ständig um den rum sind. Lukas 15, Vers 1, da steht, die Zöllner und die Sünder, die kamen immer wieder, um ihn zu hören. Der Herr Jesus, der war ständig in so einer Gesellschaft. Man hat als Schimpfwort über den Herrn Jesus gesagt, der da ist so ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist ein Freund von den allerletzten, mit denen wir gar nichts zu tun haben wollen. Die Leute auf dem Abstellgleis, da geht er hin. Das ist mir einfach wichtig. Wisst ihr, er liebt diese Leute. Das ist einfach so. Und diese Frau, die war angezogen. Die hatte eine Sehnsucht und die hatte aber eine Gewissenslast. Die wusste auch, dass sie eine Sünderin ist. Die wusste auch, dass sie ein peinliches, schlimmes Leben geführt hat, dass die ganze Nachbarschaft über sie sprach. Aber die hat eine tiefe Sehnsucht nach Hilfe. Die hat gesagt, das kann ja so nicht bleiben. Ist das wirklich so? Und ich, wenn ich mich da so reinversetze, auch mich da so rein denke, kannst du diesen inneren Kampf nachvollziehen? Jetzt nimmt die Frau zwei Dinge mit und geht in dieses Haus. Die platzt förmlich da ins Esszimmer rein. Keiner hat sie eingeladen, hat auch keiner aufgehalten an der Tür. Aber sie kommt jetzt da rein, bringt zwei Dinge mit. Erstens, viele Sünden. Viele Sünden. Und so ein kleines Ölfläschchen, ein Alabasterfläschchen. Früher hatten die keine PET-Flaschen und auch keinen Schraubverschluss. Das war so ein Glasfläschchen mit Öl drin, das man für besondere Zwecke nahm. Und wenn man das so aufknickt, ihr kennt das von so Medizinampullen, von so Inhalaten von Kindern, wenn die hier so Asthma haben oder sowas, ja, knickt man das auf und dann ist es auf. Kannst du nicht mehr zumachen. Sowas hatte die dabei. Und jetzt kommt die da rein und was für ein peinlicher Moment. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt steht plötzlich diese Frau mit dabei. So wie bestellt und nicht abgeholt. Was für eine Szene, was für ein Schweigen am Tisch. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt liegen die Männer zu Tisch, die Füße nach außen, der Oberkörper zum Tisch hin. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt steht diese Frau plötzlich zu den Füßen des Herrn Jesus. Ich habe so drüber nachgedacht, aber habe ich gedacht, ja, wo denn auch sonst, weil die kamen ja nur an die Füße dran. Wie groß der Herr Jesus war, keine Ahnung, normale mittlere Größe, weiß es nicht, Mitte 1,80, sagen wir mal, ihr wisst, wie ich meine. Jetzt stell dir vor, es liegt hier ein erwachsener Mann zu Tisch, andere liegen drumherum, super peinlich, weil die ganzen Nachbarn aus dem Dorf wissen, wer du bist. Du bist nicht erwünscht, dich wollte man noch nie und jetzt schon gar nicht. Und jetzt steht diese Frau wortlos, die sagt in der ganzen Geschichte nicht einen einzigen Ton. Null. Jetzt steht die da zu den Füßen und jetzt fängt die einfach nur an zu weinen. Die hat nicht leise geweint. Die wird viel geweint haben. Sie fing an, hinten zu seinen Füßen stehend und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Da habe ich mich gefragt, war das extra? Bestimmt nicht. Die ist nicht dahin gegangen mit dem Vorsatz, ich gehe jetzt mal dahin und dann weine ich dem die Füße voll. Versteht ihr das? Die kommt dahin und steht da und jetzt platzt das aus der raus. Ohne Hemmung. Da fängt die an zu weinen und zu schluchzen, da ist auch nicht nur ein Kloß im Hals, das wird man gehört und gemerkt und gesehen haben, viele, viele Tränen und die Füße des Herrn Jesus, wir bemerken, die waren dreckig, da war der Staub noch dran. Jetzt fängt es an, dass sich die Tränen der Frau und der Staub der Straße auf diesen Füßen vermischen. Da hat die Frau doch gedacht, wie peinlich, das ist ja, wie so Kinderfüße kennen wir vielleicht von zu Hause, ja? Das wird dann sehr, sehr matschig. Das sieht nicht schön aus. Und das wird er so peinlich gewesen sein, jetzt muss die sich hingebückt haben, denn sie trocknete mit ihren Haaren die Füße des Hauptes. Sie hat gedacht, Mensch, wie mache ich das denn wieder gut, was ich jetzt hier gemacht habe, wie peinlich. Was in der vorgegangen ist, sagt die Bibel gar nicht. Und jetzt fängt sie an, die Füße des Herrn Jesus trocken zu machen, weil ihr das mit Sicherheit sehr peinlich war. Und jetzt liegt dieser Simon, der Gastgeber, am Tisch und guckt sich die Frau an, guckt sich die Szene an. Bei dem lief es ja, ja? Der war vorne. Der war auch gesund, war auch nicht so ein Sünder wie die anderen. Da lief es wirklich gut, ja? Aber bei der Frau lief es nicht. Jetzt denkt dieser Simon, wenn dieser Jesus da ein Prophet wäre, kann ja gar nicht sein, das macht der Bibeltext klar, der kann ja gar kein Prophet sein, denn der wüsste, was das für eine Frau ist, die ihn gerade da anrührt, dann wird er ja was sagen. Der wird die ja wegschicken oder irgendwas. Aber das macht er eben nicht. Aber der Jesus kennt ja die Herzen. Er weiß auch genau, was dieser Simon denkt. Und jetzt sagt er, du Simon, ich habe mal eine Frage an dich. Und jetzt sagt der Simon, ja, Lehrer, rede. Dann erzähl mal. Ein gewisser Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, eine große Summe, anderthalb Jahresgehälter, rechnet das mal um. Ja, wie viel netto? 50, 40, 50, 30.000 netto, keine Ahnung, ja. Viel Geld. Der andere aber 50. Anderthalb Monatsgehalt, das ist ja schaffbar, gell? Die Schuld ist ja nicht so viel. Da sie aber beide nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es ihnen beiden. Jetzt sagt der Jesus, wer nun von ihnen wird den Gläubiger am meisten lieben? Der mit den 500 Denaren, der die große Schuld erlassen hat, oder der mit den 50? Da sagt der Simon, ja, der, dem er die viele erlassen hat. Da sagt er, Herr Jesus, richtig, hast recht gesagt. Und dann wendet er sich zu der Frau und sagt, siehst du die Frau? Er sagt, Simon, du hast mir nicht mal Wasser für meine Füße gegeben. Und diese Frau hat, seit ich hier hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße voller Tränen zu benetzen, voll zu weinen. Und diese Frau hatte dieses Fläschchen aufgeknickt und hatte danach die Füße gesalbt. Das ist, glaube ich, die einzige Begebenheit, es gibt zwei, so, wo Füße gesalbt werden. Normal wurde immer der Kopf gesalbt. Wir werden die Füße gesalbt. Sicher sehr, sehr angenehm, sehr, sehr wohlriechend. Das hatte der Simon auch nicht gemacht. Und dann sagt er, du Simon, ihre vielen Sünden sind vergeben. Viele Sünden. Der Jesus sagt, die Frau hat wirklich viele Sünden. Jede einzelne Sünde wusste der Herr Jesus ganz genau. Der wusste über den Lebensstil der Frau. Aber jetzt steht diese Frau da. Und es wird jetzt gesagt, zum Schluss sagt der Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben, sagt er zu der Frau. Ganz bewusst, eine klare Ansprache an die Frau, deine Sünden, die vielen, die dich hier hingetrieben haben, weil du mit dir selber nicht mehr klarkommst, die sind alle vergeben, die sind alle weg. Alle. Weggetan vor dem Angesicht Gottes, ja? Und die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist denn dieser, der auch Sünden vergibt? Kannst du dir vorstellen? Da steht die Sünderin und jetzt sagt der Jesus, deine Sünden sind vergeben. Ja, das sieht man ja gar nicht. Da haben die um den Tisch gedacht, ja, was ist das denn hier? Was erhebt er denn für einen Anspruch, dass der auch Sünden vergibt? Und er sagt zu der Frau, er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Es wird gesagt, dass die Frau viele Sünden hatte. Es wird gesagt, dass die Frau Glauben hatte. Und es wird gesagt, dass die Frau Liebe hatte. Und das ist offensichtlich, ohne dass sie ein Wort sagt. Wisst ihr, das Thema mit unseren Sünden ist nicht von Worten abhängig. Nicht davon, dass wir uns in den Beichtstuhl setzen oder sonst irgendwas machen. Sondern hier läuft jetzt was ab, das ist die Kehrseite der Medaille. Hier kommt eine Frau aktiv. Und sie ist getrieben von Dingen, die sie selber getan hat. Das sind Dinge, die wir gemacht haben, ja, irgendwelche Taten, irgendwelche Worte, irgendwelche Gedanken, und das sind Sünden. Wo Gott sagt, das sind Dinge, Sünde ist wie Ziel verfehlen. Gott sagt, so sollte es sein, du sollst nicht lügen. Ja, wir lügen aber ständig. Zack, Sünde, fertig. Und diese Dinge, die sammeln wir. Jeder von uns hat die. Muss gar nicht so tragisch sein, wie in manchem Beispiel, was ich erzählt habe. Aber wir alle haben Sünden. Ich habe welche. Weiß ich ganz genau. Ich weiß, wenn Gott sagt, Christopher, du bist ein Sünder, dann weiß ich doch, er hat auch recht. Kann ich ihm doch nichts vorspielen. Und diese Frau, die wusste das eben. Die wusste, ich habe viele Sünden. Sie wusste aber auch, ich brauche Hilfe, weil ich bin belastet. Ich komme damit nicht klar. Komme nicht damit zurecht mit diesen vielen Sünden. Und jetzt hat die Glauben, den Glauben, da redet sie nicht drüber. Sie beweist denen, dass sie sich die Blöße gibt, diesen Ort aufzusuchen in diesem frommen Haus, sich den Blicken der anderen aussetzt, dieser peinlichen Szene, dass sie anfängt da zu weinen, Da hat er Jesus Glauben gesehen. Der wusste genau, diese Frau, die kommt hier hin, weil sie glaubt, weil sie denkt, weil sie weiß, weil sie es für wahr hält. Wenn mir einer helfen kann, dann dieser Sünderheiland, wo die Zöllner und die Sünder, der Freund der Zöllner und Sünder, dann nur der. Und viel Liebe, die sagt ja gar nichts. Aber sie drückt eine Wertschätzung aus dem Herrn Jesus, die er von keinem anderen im ganzen Haus da erfahren hat. Und in dieser ganzen Kombination wendet der Herr sich zu dieser Frau und sagt, deine vielen Sünden sind vergeben. Wie ist die aus diesem Haus gegangen? Wie schön, ja? Wie schön ist das einfach. Das sagt er zu keinem anderen. Der Simon, der war ein Sünder, der war noch ein Sünder, als der Herr ging. Da waren die Sünden nicht vergeben. Der Mann wirkte fromm, der wirkte gerecht. Das war so ein ganz treuer, ganz toller Überfliegermann, versteht ihr? Aber diese belastete, beladene Frau, die in der ganzen Nachbarschaft verrucht war, ja? Die geht nach Hause und der Jesus sagt, geh hin. Deine vielen Sünden vergeben, geh hin in Frieden, sagt der Frieden. Die Bibel redet über Frieden. Kolosser 1,20, der Jesus Christus selbst hat am Kreuz Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Wenn wir gerecht sind aus Glauben, gerechtfertigt aus Glauben, Römer 5, Vers 1, haben wir Frieden mit Gott. Wisst ihr, Sünden ist eine Rebellion gegen Gott und da haben wir alle was von. Und da ist Gott zornig auf Menschen. Und die Lösung für Sünden ist nicht nur ein Wort aus dem Mund des Herrn Jesus. Ja, hier hat der Jesus gesagt, die ist vergeben, aber warum? Ich nehme jetzt aus beiden Geschichten was zusammen. In der ersten Geschichte legt der Jesus seine Hände auf die Frau und sagt, du sei befreit von deiner Schwäche. In dieser Geschichte weint die Frau auf die Füße des Herrn Jesus. Und beides, Hände und Füße, hat man an ein Kreuz genagelt. Da hat die Welt gesagt, Jesus, den wollen wir nicht. Weg mit diesem, hat man gerufen. Kreuzige ihn vor dem Pilatus. Das war so der römische Chef da. Und der hat gesagt, ja gut, dann nimmt ihn mit und kreuzigt ihn. Und diese ganzen Leute, die Frommen oben, die haben gesagt, den wollen wir nicht, der stört. Und dann hat man den ans Kreuz gebracht, festgenagelt, den Blicken der Menschen ausgesetzt. Und diese Hände, die die Frau berührt haben, da steckten Nägel drin. Diese Füße, wo die Frau drauf geweint, die sie gesalbt hat, da steckten Nägel drin. Und der Jesus ist am Kreuz hängen geblieben. Man hat ihn noch provoziert, hat gesagt, wenn du doch der Sohn Gottes bist, ja, dann steig doch runter vom Kreuz. Hast du gesagt, du kannst Sünden vergeben, ja? Du hast doch gesagt, ich und der Vater sind eins. Du hast dich selbst zu Gott gemacht. Wenn das so ist, dann zeig das doch mal. Haben wir nur provoziert. Und er bleibt hängen und hängen und hängen und steigt nicht runter. Gott sei Dank nicht. Und wisst ihr, weil er Liebe zu Sündern hat, weil er sich nach Sündern sehnt, weil Gott die Welt liebt, weil Gott Sünder liebt. Menschenliebe hat Gott. Unser Heiland Gott, der will, dass uns heil wird, errettet, dass wir errettet werden, uns geholfen wird, unsere Sünden eben vergeben werden können. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, dass wir in dem Herrn Jesus die Erlösung haben, die Vergebung der Vergehung. Damit das in meinem, deinem Leben sein kann, muss Gott vergeben. Aber das macht er nicht einfach so. Gott sagt, ich hebe den Teppich hoch und ich tue so, als wäre das nicht passiert. Das kann Gott nicht. Er kann es nicht. Gott sieht meine Sünden. Gott ist ein gerechter Richter. Und ich habe eine gerechte Strafe verdient. Und wenn ich die nicht kriege, dann muss wer anders die kriegen. Ja? Das ist wie eine Geldstrafe, Beispiel. Wenn ich die nicht zahle, muss wer anders die zahlen. Aber sie muss gezahlt werden. Tue ich das nicht, dann ist das ja ungerecht. Das ist Veruntreuung. Es ist kein sauberer Lösungsweg. Und das Kreuz des Herrn Jesus ist Gottes sauberer Lösungsweg. Gott sagt, ihr Menschen, ihr habt das Leben doch voll Sünde. Viele Sünden wie diese Frau. Und Gott sagt, ich liebe euch und deswegen werde ich aktiv. Ich möchte sie euch vergeben. Aber damit ich das kann, muss ich gerecht sein. Und das war am Kreuz. Der Jesus hat unsere Sünden auf seinem Leib an dem Holz getragen, schreibt Petrus im Neuen Testament. Das heißt, meinen ganzen Stapel Sünden trug Jesus dort. Und jetzt sagt Gott, glaubst du das? Die Frau hatte Glauben. Die hat geglaubt, dieser Jesus kann mir helfen. Glaubst du das auch? Glaubst du, dass der Mann vom Kreuz, der mit der Dornenkrone hier oben, die Dornen drin, dem das Blut übers Gesicht lief, der den Rücken ausgepeitscht hat, der kaum was hatte, die Bibel sagt, spricht von seinen Jüngern, von seinen Kleidern und von seinem Kreuz. Wir sprechen von unserem Auto, von unserem Haus und so. Ist nicht schlimm, ihr versteht das schon. Aber der hatte schon nicht viel. Und als er da hing, hat man vor seinen Augen noch ein Gewand in vier Teile gemacht. Und das Untergewand, das war ein tolles Kleidungsstück, ohne Naht, komplett gewebt. Das haben wir noch verlost. Und der Jesus hängt am Kreuz und guckt zu, wie man noch seine Kleider verlost. Die einzigen, die er hatte, wahrscheinlich. Und er hängt da und die Bibel sagt, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Er hängt da und lässt sich das Herz brechen vom Spott seiner eigenen Geschöpfe. Er wird verhöhnt von denen, die er zu retten gekommen ist. Die zerreißen sich das Maul über den, sie spotten über mich. Er sagt, ich bin das Saitenspiel der Zecher, der Säufer, die da irgendwo in der Kneipe sitzen und sich da mit der Gitarre ein Liedchen singen. Ja? Die singen über mich, so ist das. Und das hat sein Herz tief getroffen. Und er hängt da, weil er dich lieb hat. Weißt du, wenn du denkst, ich stehe auf dem Abstellgleis, der Jesus ist, vergleicht sich mit einem Hirten, ja? Und wenn der 100 Schafe hat und eins läuft weg, die anderen 99 lief alles nach Plan, ja, so meint man oft im Leben. Aber vielleicht bist du das, wo du denkst, ich bin so weit weg, mir kann auch keiner mehr helfen. Dann steht in der Bibel, dann geht er ihm nach, bis er es findet. Der Jesus besitzt eine unglaubliche Beharrlichkeit im Retten von Sündern. Unfassbar. Treffe ich einen Mann in Köln, großer Sünder, so ein Verschnitt hier. Ich nenne es keine Details. Und dann gebe ich dem einen Flyer, da ging es um Jesus Christus. Und dann sagt er, warum schickt Gott mir immer Jesus-Menschen? Ja, weil er Sünder liebt. Im Zug ein Jesus-Mensch, an der Kasse ein Jesus-Mensch. Überall tauchen in seinem Leben irgendwelche Jesus-Menschen auf. Und das ist deswegen so, weil Gott sagt, du guck mal, wir haben was zu besprechen. Du hast viele Sünden, weißt du das? Aber ich liebe dich sehr, hast du das verstanden? Guck mal ans Kreuz, guck mal, da habe ich meinen Sohn gegeben. Für dich, obwohl du es nicht verdient hast. Ich will dich begnadigen, ich will alle Sünden wegnehmen. Da war ich gerecht. Und wenn du glaubst, dann bekommst du quasi die Gerechtigkeit, die du nicht hast. Dann bist du gerecht aus Glauben, dann hast du Frieden mit Gott. Dann steht keine einzige Sünde mehr zwischen Gott und dir. Und das ist Evangelium. Evangelium heißt gute Botschaft der Bibel. Die ist ehrlich, aber die ist halt einfach gut. Ja? Und das ist nicht nur eine von vielen, sondern der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt, Gott, der Vater und ihr Menschen, ihr habt ein Problem. Aber ich bin der einzige Weg, der das verbindet. Weil am Kreuz war Gott gerecht und gnädig. Und wenn du Gnade haben willst, die ist da. Der Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, oder Johannes schreibt das, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller, von jeder Ungerechtigkeit. Diese Frau ist gerecht und gerettet und gereinigt wieder nach Hause gegangen. Die war bekannt als Sünderin, aber sie ist als gerechte Frau, hat die diesen Raum verlassen. Und das ist einfach schön. Wenn du hier bist und dich so fühlst, dass niemand dich will, die Frau wollte auch niemand mehr. Das war eine Sünderin, die wollte mal irgendwo parken, wo brauchen wir nicht. Aber der Jesus sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich so, ich bin ans Kreuz gegangen, habe für dich ausgehalten, 6 Stunden, 3 Stunden in Finsternis, da liegt die ganze Erde in Finsternis. Und der Jesus ruft, er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil da Gott einfach weggeguckt hat. Er hat den Herrn Jesus Christus gestraft und auf sein Rufen nicht gehört. Er hat ihn so behandelt, wie ich es verdient hätte. Und am Ende der Zeit ruft der Jesus laut wieder aus, es ist vollbracht, es ist vollständig bezahlt. Es ist möglich, dass viele Sünden vergeben werden können. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist, er ist gestorben. Er ist auferstanden. Die Bibel sagt, er ist zum Himmel aufgefahren. Das ist gerade auch Pfingsten. Himmelfahrt ist ja alles hier so drumherum. Ostern ist schon ein paar Wochen her. Aber das ist halt nicht nur ein historisches Festchen, sondern das hat in der Bibel den Ursprung. Das ist Realität, die für uns Relevanz hat. Gott will, dass uns geholfen wird, dass dir geholfen wird. Und das ist mir einfach ein Anliegen. Ja? Ich kenne ja manche nicht. Weiß nicht, was euch im Herz bewegt, ob ihr diese Botschaft der Bibel überhaupt schon mal gehört habt. Aber das nimmt mit Jesus Christus liebt Sünder und er will dich. Wenn niemand dich mehr will, denkst da auf dem Gleis, da holt mich nie mehr einer weg. Er kann das und er will das auch. Ja? Und wir beten jetzt einfach zum Schluss noch. Und es muss jetzt keiner fluchtartig den Saal verlassen. Das ist hier eine ganz entspannt ist das hier gleich. Ja, ihr könnt, wenn ihr eine Frage habt, aufschreiben. Könnt ihr so stellen, wenn es nur eine gibt, dann können wir die besprechen. Wenn die für alle von Interesse ist, machen wir das von hier vorne aus und sonst machen wir es am Tisch. Ist auch nicht schlimm. Fühlt euch da ganz frei, euch frisst hier niemand. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne zum Gebet wieder aufstehen. Ja, Herr Jesus, die Bibel sagt, dass du wahrlich in die Welt gekommen bist, um Sünder zu erretten. Wir freuen uns einfach darüber, Herr. Du bist nicht gekommen als Religionsstifter irgendwas Neues ins Dasein zu rufen, irgendeine Ideologie oder eine Weltanschauung, sondern du bist gekommen, um uns wirklich zu helfen. Du bist gekommen, weil du uns liebst, weil du unser Elend gesehen hast. Und du weißt auch, was uns bewegt im Leben. Wer vielleicht schlimme Dinge erlebt hat, für die er nichts kann, wo wir vielleicht selber schlimme Dinge getan haben, wie diese Frau mit den vielen Sünden. Egal, was uns bedrückt, du interessierst dich für uns. Mit den Wunden und Narben der Vergangenheit, mit unserer ganzen Schuld und Last, Und du bist selbst auf die Erde gekommen, du bist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und wir preisen dich einfach dafür, weil genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen Vergebung. Und wir danken dir dafür, dass das geht, dass das möglich ist. Und du siehst jeden von uns jetzt hier im Herzen, wie wir zu dir stehen, wie wir darüber denken, ob wir einen Punkt schon haben, wo wir geglaubt haben, wo wir dir unsere Sünden bekannt haben. Aber wir wollen einfach beten dafür, wenn da noch jemand hier ist, der das noch nicht hat, dass er heute nicht nach Hause geht ohne. Diese Frau ist nach Hause gegangen mit Vergebung ihrer vielen Sünden. Sie ist als eine gerechte Frau, die Frieden mit Gott hat, nach Hause gegangen. Ihr Gang, ihr schwerer Gang zu dir hat sich gelohnt. Du hast ihn nicht enttäuscht und du wirst auch niemanden enttäuschen, der heute Abend hier ist und jetzt hier zugehört hat. Amen.
Amen.
Ja, das ist so die frohe und gute Botschaft, dass man Vergebung bekommen kann, heute noch, und das hält für die Ewigkeit. Man findet Sinn im Leben durch Jesus Christus, dass er nicht alles an Schwierigkeiten wegpackt, wir haben das vorhin gehört, aber er hilft uns dadurch, wenn man eine Verbindung zu Christus bekommen hat. Und man darf wissen, wenn ich jetzt sterbe, werde ich bei Gott in der Ewigkeit sein. Und wenn ich Gott jetzt aus meinem Leben draußen lasse, werde ich ihn ewig nicht sehen. Und das ist die Hölle. Und das möchte Gott nicht. Gott hat uns so lieb, dass er wirklich uns bei sich im Himmel haben möchte und uns jetzt schon hier den Sinn im Leben geben möchte. Und das ist wirklich die Botschaft, dass wir nicht mehr auf dem Abstellgleis stehen, sondern dass wir wirklich mitten im Leben stehen, mit Christus. Und das ist das Entscheidende, dass Gott so uns so sehr liebt, dass er das Beste gegeben hat. Christus, der uns wirklich Sinn geben möchte und über den Tod hinaus uns bei ihm in der Herrlichkeit haben möchte, damit wir nicht verloren gehen. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns an den Tischen zu unterhalten. Wer Fragen hat, kann auch direkt zu dem Redner gehen, oder wir haben einige, die schon eine Beziehung zu Christus haben. Man kommt einfach ins Gespräch über vielleicht Fragen, die aufgebrochen sind, oder man kann sie auch aufschreiben. Wenn einer ein Einzelgespräch haben möchte, wir haben da hinten einen Raum, da kann man auch danach reingehen und dann sich ganz alleine unterhalten mit Christopher oder mit einem anderen, mit dem man jetzt vielleicht hier ein längeres Gespräch hatte. Zeit ist kein Problem. Wir haben Zeit, ist um 9 hier den Löffel fallen lassen, sondern wir möchten gerne helfen, versuchen zu helfen, damit hier keiner rausgeht und sagt, ich habe hier heute keine Antwort auf meine Fragen bekommen. Das ist wichtig, dass wir die Fragen auch stellen oder auch dann das Gespräch suchen. Jetzt können wir uns hier am Tisch, wie gesagt, unterhalten, so ungefähr bleibt bis kurz vor 9, und dann könnte man also so bis vielleicht 20 Minuten unterhalten, 20 Minuten, 25 Minuten, muss man sehen, wie es weitergeht, wie die Kondition noch ist, und dann können wir die Fragen beantworten, und wer dann immer noch Fragen hat, da hinten ist ein Raum, da kann man rein und da kann man noch Einzelfragen besprechen. Ja. So weiter.
Vielleicht darf ich euch noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich will jetzt hier nicht gute Gespräche abwürgen, aber ich habe noch 3 Zettel, da stehen auch Fragen drauf. Ich will die versuchen, ganz kurz zu beantworten. Vielleicht sind die von Interesse für mehrere hier. Erste Frage ist, wie kann ich konkret zu Jesus kommen? Er ist ja nicht mehr auf der Erde, das stimmt. Ist nicht mehr auf der Erde. Himmelfahrt war jetzt gerade, gell? Oder ist noch? Ich verliere manchmal den Überblick mit den ganzen Feiertagen. Auf jeden Fall ist der Jesus im Himmel, sagt die Bibel. Das stimmt also, du kannst es nicht dahin gehen, du kannst es nicht bei Google Maps eingeben. Ich würde jetzt gerne zu Jesus und fesseln dahin. Das ist also keine Koordinate. Und in der Bibel steht, ich glaube, es ist Apostelgeschichte 17, dass Gott nicht fern ist von einem jeden von uns. Also zu Gott zu kommen, ist nicht kompliziert. Das ist jetzt kein warmes Gefühl in der Magengrube oder sowas, sondern wir kommunizieren, oder Gott redet zu uns durch die Bibel. Hier kann ich lesen, wie Gott ist. Da kann ich lesen, was Gott tut und was er von mir möchte, wie er über mich denkt, wie er über sich selber redet. Da entdecke ich einfach die Realität, die er mir mitteilt. Und wenn ich mit Gott reden möchte, oder ein Mensch allgemein, du, dann kannst du beten. Und das ist nicht an eine Form gebunden. Es gibt jetzt keine Haltung, die die Bibel vorschreibt. Es gibt keine Vorschrift, ob du laut betest, es aussprichst oder einfach still betest, in Gedanken, das spielt keine Rolle. Ob du stehst oder sitzt oder liegst, ob das bei dir zu Hause ist oder beim Spazierengehen, aber dass du einfach im Bewusstsein, Gott ist da, dieser allmächtige Gott ist da, mit ihm redest und ganz ehrlich bist. Gott liebt es, wenn Menschen ehrlich sind. Wenn du Ängste hast und sagst, du, ich weiß gar nicht, ob das alles stimmt mit dir. Ich war da auf diesem Abend da am 3. Juni, aber ob das alles wahr ist, was sie da erzählt haben. Aber ich will dir mal einfach mal sagen, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir weiter. Ich möchte das in Erwägung ziehen, es wirklich wissen, wenn es so ist. Oder wenn du konkret weißt, der zweite Punkt, Frage war, das baue ich mit ein, was, wenn ich nicht mehr alle Sünden weiß? Wenn du weißt, ich bin ein Sünder, da waren Sachen nicht okay, und die will ich jetzt Gott auch sagen im Gebet. Dass du einfach still sagst, ich sag dir mal ganz ehrlich, was in meinem Leben los ist. Bekenn dir das mal. Das und das und das und das. Aber du weißt vielleicht, da war noch viel mehr, aber es fällt dir nicht mehr ein. Dann darfst du nicht denken, Gott ist so, dass er sagt, so, jetzt überleg mal, die letzten 4.896 Sünden, wenn dir die nicht mehr einfallen, dann hast du leider verloren. Das ist nicht so. Die Bibel hängt uns keine Messlatte auf, dass du jede Sünde wissen musst. Aber wenn du bekennst, ich bin ein Sünder, und vielleicht auch konkret Dinge sagen möchtest, die du noch weißt, die dich konkret belasten, dann kannst du das tun. Aber Gott vergibt uns alle Sünden, auch wenn wir sie vergessen haben sollten. Denn Gott sieht unser Herz an, nicht die Vollständigkeit unseres Bekenntnisses. Da darfst du also wissen, du im Glauben zu mir in Jesus kommst, betest, Schuld bekennst und glaubst einfach, dass der Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dann ist das für Gott ausreichend, weil er sieht, wie wir das meinen. Das ist eine Frage des Herzens und der Haltung, die wir vor ihm haben. Und dann beginnt ja ein Leben mit Gott. Ja, ab dann ist man wiedergeboren, wie die Bibel das sagt. Ja, ich bin Gottes Kind, der ist mein Vater. Nicht adoptiert, sondern ist man von neuem geboren. Unsere Herzen sind da durch und durch böse, sagt die Bibel. Ja? Aber Gott sagt, wir bekommen ein neues Herz, wenn wir uns bekehren. Aber dann stellt man fest, jetzt ist man Christ, jetzt lebt man mit Gott, man lebt die Bibel, liest die Bibel, besucht auch so eine Gemeinschaft von Christen hier, ja, und stellt fest, ich sündige aber immer noch. Und dann kann man auch mächtig irritiert sein. Die dritte Frage heißt, was ist, wenn ich als Gläubiger noch sündige? Wenn ich doch feststelle, ich mache das aber noch. Wie werde ich denn dieser Dinge Herr? Dann darfst du wissen, wenn der Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, es ist komplett bezahlt, dann ploppt nicht im Himmel was auf und das sagt Gott, jetzt haben wir doch wieder ein Thema auf. Das passiert nicht. Also wenn du als Christ noch sündigst, obwohl du nicht willst, aber es ist leider passiert, dann beeinflusst das nicht den Ausgang deines Lebens im Himmel. Dass du wirst ankommen, weil Gott dir vergeben hat. Aber das kann man dann vielleicht ein bisschen vergleichen mit einer Beziehung von Kindern und Eltern. Wenn eins meiner Kinder irgendeinen Mist gemacht hat, ja, und ich habe es mitbekommen und so, dann haben wir beide ein Thema auf. Ja, ist immer noch mein Kind, ich bin immer noch der Vater. Diese Verbindung Vater-Kind, die hört nicht auf. Aber wir haben gerade vielleicht so ein bisschen dicke Luft. Ja, irgendwas ist kaputt gegangen, verheimlicht oder die Kinder haben uns angelogen. Irgendwas, ja, denkt euch was aus. Und dann müssen wir das klären, dass wir wieder reine Luft haben. Dass unser Verhältnis wieder schön ist. Vielleicht ist es gerade belastet. Dann geht es darum, das auszuräumen. Dann darf ich das tun, darf ich auch das bekennen. Aber das beeinflusst nicht, dass mein Kind nicht mehr mein Kind ist. Das geht bei Gott genauso wenig. Und unser Leben ist, ich vergleiche das vielleicht damit, wie eine Maschine. Und die produziert den ganzen Tag Kartons. So ist unser Leben. Ja? Jeder Karton ist eine Sünde. Irgendein Gedanke, irgendein Wort. Und dann wissen wir, okay, wenn ich die Kartons, die Sünden zu Jesus Christus bringe, sie bekenne, dann sind sie weg. Aber was uns oft Mühe macht, auch als Christen, ist die Maschine. Und du denkst, wo ist denn der Ausknopf von dem Ding? Ich würde es gerne ausmachen, ich würde es gerne abstellen jetzt. Ja? Und das ist das zweite Thema, was Gott erklärt. Unsere Sünden, die hat er am Kreuz durch sein Blut weggenommen. Blut ist in der Bibel wie ein Kaufpreis. Eine Erlösung, eine Sühnung, ein Preis, der bezahlt wird, um Schuld zu begleichen. Eine Schuld ist nur so lange eine Schuld, bis sie beglichen wird. Und am Kreuz ist die Schuld beglichen worden. Da bin ich ein für alle Mal mit Gott auf Null. Ich habe kein Minus mehr auf meinem Konto bei Ihnen, im Bild gesprochen. Und das Thema mit der Maschine, da hat Gott auch eine Lösung für. Ja, dann will man ja Gott gefallen, du willst mit Gott leben und du beißt dir die Zähne aus, dass du denkst, das ist so schwer und so anstrengend, ich schaffe das überhaupt nicht. Das Thema der Maschine, sagt er, das habe ich auch gelöst. Der sagt quasi im Römerbrief Kapitel 6, als der Jesus am Kreuz starb, da sagt Gott, ich sag dir mal die Realität, wie ich das sehe, dann sehe ich so, als hättest du mitgehangen. Da sagt die Bibel in Römer 6, Vers 6, unser alter Mensch, dieses Sündige in mir drin, ja, was ich von Natur aus bin, ist mitgekreuzigt. Gott sagt, ich sehe das so, als wärst du mit Christus gestorben. Da lebtest du ja noch gar nicht. Aber als hättest du mit am Kreuz gehangen und als wärst du mit beerdigt worden. Und dieses alte Etwas in dir, das sehe ich gar nicht mehr, ist für mich gar nicht mehr existent. Stellt euch mal vor, auf dem Boden liegt ein Toter. Stellt euch nur mal vor, ja? Und jetzt kommt die Sünde mit irgendwas ganz Tollem, was uns total schwerfällt zu widerstehen. So, kennt ja jeder so seins, ja? Und jetzt kommt die Sünde und hält uns das so vors Gesicht. Und sagt, guck mal hier, habe ich für dich extra gefunden. Guck mal hier, mach mal, tu mal, ja? Ein Toter greift nicht mehr danach, weil er nicht kann, weil er tot ist. Das ist das Bild, wie Gott das sieht. Und das ist die Maschine. Gott sagt quasi aus meiner Sicht, ich sie längst verschrottet, sie ist gar nicht mehr existent. Ja? Wenn die Sünde zu dir kommt und dich ködern will, dann musst du gar nicht mehr sündigen. Du kannst noch, das merken wir, aber du bist frei von der Macht der Sünde, indem du sagst, hey, ich bin mit Christus gestorben. Ich muss das gar nicht mehr bekämpfen jetzt. Ist schon längst passiert, ist am Kreuz alles erledigt. Das ist eine Kurzform, da würde ich am liebsten jetzt eine Stunde mit euch drüber sprechen, weil das eigentlich derart gut ist und die angeht, die schon den Herrn Jesus Christus als ihren persönlichen Retter haben, die mit ihm leben wollen und dass man sagt, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich richtig? Aber das war jetzt die Kurzform. Aber man darf einfach wissen, der Tod am Kreuz des Herrn Jesus reicht aus. Da ist jede Rechnung vor Gott mit beglichen. Jede Sünde vor unserer Bekehrung und jede Sünde danach. Und Gott geht nie wieder an seinen Aktenschrank und holt da doch noch was raus, was er gefunden hat. Der ist dann leer. Unsere Strafakte im Himmel, die ist gesäubert, weil Jesus Christus die für uns schon geleert hat, weil er das am Kreuz auf sich selber genommen hat. Das waren die drei Zettel. Sonst, wenn jemand eine Frage hat, fühlt euch frei. Wir gehen jetzt nicht nach Hause. Es ist kein Rausschmiss. Ja, wir sind noch ein bisschen hier. Und macht einfach da weiter, gerade in den Gesprächen, wo ich euch unterbrochen habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay.